Dann rufe ich die ersten fünf auf. Ich beginne mit dem Kollegen Herrn Abgeordneten Göbel, CDU-CSU-Fraktion.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Zierke. Herr Zierke, Sie haben ja einige Szenarien deutlich gemacht, bei denen es auf die Erweiterung der Kompetenzen des Bundeskriminalamtes ankommt. In einigen Kommentaren, Stellungnahmen, Gutachten ist darauf hingewiesen worden, dass bei dieser Zuständigkeit des BKA die Länder von den zur Bekämpfung des internationalen Terrorismus gewonnenen Erkenntnissen abgeschnitten werden könnten. Ich möchte Sie fragen, ob diese Möglichkeit, Wahrscheinlichkeit besteht, beziehungsweise wie das verhindert werden kann. Und zum Zweiten eine Frage an Herrn Professor Baldus. Da geht es noch mal um die Frage Versammlungsrecht. Es ist ja ausgeführt worden, dass das Versammlungsrecht eine sehr starke Ausprägung durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts erfahren hat. Und meine Frage ist vor diesem Hintergrund, welcher Spielraum bleibt denn den Ländern noch übrig, um eigenständige Regelungen im Versammlungsrechtsbereich zu treffen, wenn Sie das ein bisschen ausführen könnten.
Vielen Dank. Die nächste Frage hat Herr Dr. Schön, Bayern.
Ja, ich habe eine Frage zur BKA-Kompetenz. Es haben ja hier vier Sachverständige beklagt, dass mit der Reform der Zuständigkeit des BKA die bisher subsidiäre Verantwortung des BKA aufgehoben wird und dass das BKA bei jedem Fall von internationalem Terrorismus unabhängig von der Frage, ob ein Landespolizeibehörde an dem Fall dran sein kann oder dran sein will, tätig werden kann. Gleichzeitig haben Sie, Herr Zierke, uns hier aus Ihrer Arbeit drastisch einen Fall geschildert, der ja doch wohl beweisen sollte, dass diese Neuordnung zwingend notwendig ist. Ich frage Sie jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, das, was die vier Sachverständigen vorschlagen, nämlich Professor Kutscher, Professor Poscher, Herr Kollmey und Herr Brillo, und Herr Kollmey und Herr Brillo haben es auch Alternativen dazu, nämlich die Subsidiarität wahren, in ihrer schriftlichen Stellungnahme ausformuliert. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann würde auch unter dieser Maßgabe der etwas restriktiveren Zuständigkeit des BKA Ihr Fall sehr wohl gelöst sein können. Deswegen meine Frage, ob ich das richtig gesehen habe, an Herrn Zierke und an Herrn Kollmey.
Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Ernst Burgbacher, FDP-Fraktion.
Vielen Dank. Herr Professor Bartis, wie beurteilen Sie eigentlich jetzt die geplanten Maßnahmen in verfassungsrechtlicher Sicht, wenn man davon ausgeht, im Grundgesetz Polizeirecht ist eigentlich Ländersache und die Kompetenzen des Bundes müssen da insoweit die Ausnahme sein. Erste Frage und zweite Frage bitte auch an Sie. Es gab ja im Verlauf des Diskussionsprozesses eine lange Diskussion um ein einziges Wort. Und oder oder. Und es hieß ja in ursprünglichen Entwürfen, hieß es eben, in denen eine länderübergreifende Gefahr vorliegt, die Zuständigkeit einer Landespolizeibehörde nicht erkennbar ist und die oberste Landesbehörde um eine Übernahme ersucht. Dieses und wurde geändert zu oder. Wie beurteilen Sie das in der Auswirkung?
Vielen Dank. Die nächste Frage geht an den Kollegen Abgeordneten Dr. Dressel, SPD-Fraktion.
Meine Frage richtet sich an Professor Baldus, und zwar Komplexversammlungsrecht. Wer hat Ihres Erachtens die Gesetzgebungskompetenz für die befriedeten Bezirke, für Bundesorgane, wenn die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht auf die Länder übergeht? Sind Sie der Meinung, dass eine Kompetenzkraft Natur der Sache besteht, reicht in diesem Zusammenhang eine Protokollerklärung aus oder braucht man eine neue Nummer bei der konkurrierenden oder ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz?
Vielen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde geht an die Kollegin Abgeordnete Ulla Jelpke, Fraktion Die Linke.
Ja, meine Frage, ich will keinen langen Vorsaal machen, aber ich will zumindest noch mal daran erinnern, dass wir diese Debatten ja seit vielen Jahren haben, was die Kompetenz und Befugnisse des BKA auf der einen Seite und die Polizeihoheit der Länder auf der anderen Seite betrifft. Der Sachverständige Herr Kollmey hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass in der Gesetzesbegründung jegliche Konkretisierung fehlt, was die Gefahrenabwehr bzw. Befugnisse angeht. Und er hat genannt die verdeckte Ermittlung personenbezogener Daten, Einsatz von verdeckten Ermittlern, langfristige Observation, Einsatz technischer Mittel und Telekommunikationsüberwachung und so weiter. Es gibt also noch einige mehr. Meine Frage richtet sich an den Präsidenten des BKA, Herrn Zierke, und an Professor Dr. Martin Kutscher. Inwiefern sind diese und weitere Befugnisse für das BKA unabdingbar für den Kampf gegen den internationalen Terrorismus? Das heißt, wie hat sich denn Ihr Fehlen bisher bemerkbar gemacht und welche Elemente des nie klar definierten internationalen Terrorismus machen welche dieser Befugnisse für das BKA konkret erforderlich? Danke.
Dank. In der Beantwortung beginnen wir diesmal bei Herrn Professor Battis, weil auf den Studenten warten mit Ihrem Einverständnis, antwortete er zuerst.
Danke mich sehr für dieses Entgegenkommen. Herr Abgeordneter Burgbacher, also zu der ersten Frage. Ich würde hier nicht das scharfe Schwert der Verfassungswidrigkeit sehen. Das ist, ich habe gesagt, grundsätzlich ist Polizei Ländersache. Denken Sie an die Umwandlung des Bundesgrenzschutzes in eine Bundespolizei. Das ist mir bisher nicht bekannt, dass ernsthaft gesagt worden ist, das ist verfassungswidrig. Das ist bedenklich. Das ist eine Entwicklung, die man aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht haben möchte. Aber das kann ich gut alles verstehen. Und es führt zu einer weiteren Konzentration. Ich habe hier das Beispiel der USA ausdrücklich eingangs genannt. Und das und oder, nun, das ist eine klare Erweiterung. Und das soll das auch wohl sein. Ich meine, manchmal kommt es ja so vor, dass solche Formulierungen so komplex sind wie doppelte Verneinung. Ich weiß, im Bayerischen ist es noch komplexer, aber auch für Norddeutsche kann das Tücken haben. Aber in diesem Fall, denke ich, ist das ganz klar, das soll erweitert werden. Ich bedanke mich.
Vielen Dank. Die nächste Antwort gibt bitte Herr Professor Baldus auf die Fragen von Herrn Göbel und Herrn Dressel.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst zur Frage von Herrn Abgeordneten Göbel. Sie hatten danach gefragt, welche Spielräume werden denn überhaupt jetzt eröffnet, wenn das Versammlungsrecht in die ausschließliche Zuständigkeit der Länder übertragen wird. Also ich sehe mich jetzt nicht imstande, das irgendwie näher zu beziffern, mit Zahlen hier zu belegen. Sozusagen, das ist für eine solche numerische Betrachtung der Gegenstand nicht geeignet. Bisher kann man sagen, nach der gegenwärtigen Rechtslage gibt es ja schon versammlungsspezifische Regelungsbereiche für die Länder. Einmal die Fragen der Polizeikosten und dann ist es ja auch schon angesprochen worden, die Lage vor sozusagen einer Versammlung und nach einer Versammlung. Aber auch das sind Bereiche, wo es schon Rechtsprechung gibt, auch in Bezug auf insbesondere Grundrechtsfragen, wo auch hier sozusagen der Spielraum der Länder eingeschränkt ist. Insgesamt kann ich da nur relativ schulterzuckend sagen, allzu groß ist dieser Spielraum nicht. Ja. Aber jetzt eine weitere Spezifizierung oder Konkretisierung vornehmen, das ist mir nicht möglich. Zur nächsten Frage, ich denke, das kann ich auch relativ knapp abhandeln, zur Frage von Herrn Dressler. Sie interessierten sich für das Thema, müssen wir denn nicht aber doch noch ein bisschen Bundesversammlungsrecht machen, nämlich für den Schutz befriedeter Bezirke, also für das Ansinnen von politischen Gruppierungen jetzt in der Nähe von, sagen, Bundesliegenschaften oder insbesondere hier jetzt etwa des Reichstages sich zu versammeln. Ich denke, das kann man verfassungsrechtlich mit der Kompetenzkraft Natur der Sache auch begründen, genauso wie wir etwa im Bundeskriminalamtgesetz ja auch Befugnisse haben für den Schutz von Verfassungsorganen des Bundes. In den 50er Jahren hat da Kanzler Adenauer intensiv dafür gestritten. Aber auch seither, nach meiner Beschäftigung mit der Thematik, hat man sich hier mit dieser Kompetenzkraft Natur der Sache auch geholfen. Und ich denke, das ist auch, wenn man das jetzt sauber im Einzelnen prüft, auch tatsächlich vertretbar. Also konkrete Antwort auf Ihre Frage. Etwaige versammlungsrechtliche Regelungen des Bundes für diesen besonderen Bereich wäre mit der Kompetenzkraft Natur der Sache abzusichern.
Fürs Protokoll will ich festhalten, dass das der deutlich jüngere Abgeordnete Dressel ist, der gefragt hat. Das nächste ist dann Herr Kollmeyer, der bitte die Frage von Herrn Schön beantwortet.
Ja, Herr Dr. Schön, ich habe Herrn Zierke und seine Fallgestaltung so verstanden, dass ein Hinweis eingegangen ist, der einem Land nicht zugeordnet werden konnte, es aber sehr wohl aus Sicht des Bundeskriminalamtes einen Ermittlungsansatz gegeben hätte, der dann breit gestreut werden musste und letztendlich erst koordiniert werden musste. Ich glaube, das ist genau der Fall, den ich versucht habe zu beschreiben, wenn eine Zuständigkeit eines Landes in diesem für uns alle so wichtigen Phänomenbereich nicht erkennbar ist, dann muss natürlich jemand in diese Lücke einspringen können. Und insoweit bin ich da auch mit Herrn Zierke völlig überein, dass in diesem Fall eine Zuständigkeit des Bundes, wenn die eines Landes nicht begründet werden kann, greifen muss. Und das kann sie auch mit der sogenannten Und-Formulierung, die bereits diskutiert worden ist.
Vielen Dank. Die nächste Antwort gibt bitte Herr Professor Kutscher zur Frage von Frau Jelpke.
Ja, zur Frage, Frau Abgeordnete Jelpke. Wir haben es ja so, wir brauchen ja nur wichtige Entscheidungen der letzten Jahre des Bundesverfassungsgerichts zu lesen, um zu wissen, worüber die Länderpolizeien jetzt schon verfügen. Wir haben da ein Arsenal, das fängt an beim großen Lauschangriff, geht über die doch flächendeckend, jedenfalls in großem Umfang eingesetzte TKÜ, die Telekommunikationsüberwachung, bis hin zur Ortung mithilfe des Global Positioning Systems und so weiter und so weiter und so weiter. Alles das steht natürlich etwas unterschiedlich geregelt in Landespolizeigesetzen drin. Und ich frage mich, ob wirklich das BKA das auch noch braucht. Ich kann mich da vielleicht auf ein Beispiel beziehen, bei dem wir eigentlich eine sehr weitgehende Zusammenarbeit hatten zwischen dem BKA und der Landespolizei im Hinblick auf die Terroristenfahndung, und zwar bei der Rasterfahndung. Einige werden sich daran erinnern, es war so, dass eigentlich in allen Bundesländern Daten gerastert worden sind von einigen Millionen Bürgern und Bürgerinnen. Das haben die Landespolizeien haben dafür gesorgt, dass sozusagen, oder haben versucht, eben Daten zu bekommen. Die sind dann aber gerastert worden vom BKA, was auch zeigt, dass das BKA durchaus hier seinen Stellenwert hat. Und dann haben dann die Landespolizeien sozusagen die ausgesiebten Daten weiter verfolgt. Ein Beispiel für eine Zusammenarbeit, so wie sie nach geltendem Recht, die lege lata, möglich ist. Auf der anderen Seite, wer das verfolgt hat, weiß, es hat keinen einzigen Treffer gegeben bei der ganzen Geschichte. Das Bundesverfassungsgericht muss sich demnächst mit einem Verfahren beschäftigen, ob die Rasterfahndung zulässig ist. Ich kann natürlich nicht vorgreifen, ich weiß auch nicht, wie es entscheiden wird. Aber das ist eine Maßnahme, die zeigt, dass also auch mit einem enorm hohen Aufwand, der betrieben wurde, nicht etwa mehr Terroristen gefangen wurde. Natürlich muss es dabei bleiben, dass die Polizeien der Länder die notwendigen Instrumente haben, um Terroristen aufzuspüren. Aber ich würde sagen, das Erste, was man wirklich machen müsste, ist eine Evaluation der neuen Befugnisse, die geschaffen worden sind auf Länderebene in den letzten Jahren, inwiefern wirklich nur aufgrund neuer Befugnisse eben Treffer gelungen sind, was ich wirklich ziemlich bezweifle. Danke.
Vielen Dank. Die letzte Antwort in dieser Runde gibt bitte Herr Präsident Zierke auf die Fragen von Herrn Göbel, Frau Jelpke und Herrn Dr. Schön.
Ja, danke schön. Zunächst zur Frage des Abgeordneten Göbel, ob die Länder abgeschnitten werden im Hinblick auf internationale Terrorismuserkenntnisse. Nein, selbstverständlich nicht. Ähnlich wie bei der Strafverfolgung, die ja heute ohne Probleme gemeinsam mit den Ländern auch praktiziert wird, wobei wir von 190 Ermittlungsverfahren mehr als die Hälfte durch das BKA bearbeiten, die andere Hälfte bearbeiten die Länder, findet ein reger Erfahrungsaustausch statt, findet ein reger Informationsaustausch in der aktuellen operativen Sache auch statt. Und selbstverständlich muss das auch übertragen werden, wenn es um die Abklärung sensibler Hinweise geht. Ich darf nochmal daran erinnern, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass wir insbesondere aus dem Ausland hochsensible Hinweise auf Gefahrensituationen in Deutschland bekommen. Die wir aktuell zeitnah abwehren müssen. Und um die Abwehr dieser Gefahrensituation, darum geht es. Das heißt, ich muss hier als Bundeskriminalamt in der Lage sein, mit einem mobilen Einsatzkommando, das dem BKA an Stärke von 120 Kräften ja zur Verfügung steht, zumindest eine Observation zu machen, eine Personalie zu überprüfen, was ich heute nicht darf, um festzustellen, ob dieser Hinweis eine Relevanz hat oder nicht. Und selbstverständlich muss das in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden geschehen. Denn so sich aus dieser Gefahrenannahme eine weitere Konkretisierung ergibt, müssen ja ohnehin auch die Länder weitere Maßnahmen ergreifen, bis hin zu flächendeckenden Absperrmaßnahmen beispielsweise, von Straßen, von Gebäuden, von Stadtteilen möglicherweise. Man weiß ja nicht, wie die Gefahr sich weiter konkretisiert. Also mit anderen Worten, es findet hier selbstverständlich, wie bei der Strafverfolgung heute auch, eine sehr intensive Abstimmung statt. Zur zweiten Frage, ob denn jeder Fall der internationalen Terrorismusbekämpfung durch das BKA bearbeitet werden soll. Dazu habe ich, glaube ich, klar gesagt, nein, selbstverständlich nicht. Nicht jeder vage Hinweis soll durch das BKA bearbeitet werden. Es geht um zwei Fallkonstellationen. Und das Beispiel, was ich genannt habe, betraf die zweite Alternative, nämlich dieser Fall aus Amsterdam, zu dem Herr Kolmar eben gesagt hat, ja, das ist der klassische Fall, den er sich auch vorstellen kann. Aber ich habe hier auch den ersten Fall deutlich beschrieben, der darin besteht, dass wir seit Jahren aus dem Ausland wegen dieses internationalen globalen Phänomens der Terrorismusbekämpfung, was nicht mit der Terrorismusbekämpfung der 70er oder 80er Jahre vergleichbar ist, Hinweise bekommen, die hochsensibel sind, auf Gefahrensituationen hindeuten und die durch das BKA bearbeitet werden müssten, um im Anschluss daran, weil gleichzeitig die Prüfung läuft, ob der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im Hinblick auf die Strafe und den BKA überträgt, auch vor dem Hintergrund der folgenden Strafverfolgung gesehen werden müssen. Was wir in Deutschland machen, ist Folgendes. Wir trennen künstlich die Überprüfung des Gefahrenabwehrhinweises im Rahmen von Länderkompetenz. Die Länder haben den Hut auf in dieser Frage. Sie entscheiden völlig selbstständig, ohne Blick auf die Strafverfolgung. Und zwei Tage später überträgt der Generalbundesanwalt dem BKA die Ermittlungen zur Strafverfolgung. Und da liegt das Problem des Wechsels der Kompetenz, möglicherweise des Kompetenzwirrwarrs auch, in der Sache selbst. Und dies ist ein Problem. Und dieses Problem zeigt sich zum Beispiel, wenn man bei der Gefahrenabwehr zu früh zugreift, da hat man später für die Strafverfolgung nicht genügend Beweise, wie ja einige Verfahren vor Gericht dies auch inzwischen bestätigt haben. Natürlich ist auch klar, man darf sich eine Gefahr nicht realisieren lassen. Man muss natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt diese Gefahr dann auch abstellen. Das ist keine Frage. Aber dies ist die Alternative, die erste Alternative. Und kein Landeskriminalamt, gerade die Landeskriminalämter Hessen und Nordrhein-Westfalen, haben ja in ihren Landesgesetzen eine Regelung, dass sie selbstverständlich Gefahrenabwehr betreiben können in solchen Fällen und Strafverfolgung im Anschluss dann machen können. Warum bestreitet man das dem Bundeskriminalamt? Aus derselben fachlichen Notwendigkeit, die in den Ländern existiert, existiert diese Notwendigkeit insbesondere bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Und ich sage Ihnen ganz offen, keiner meiner Partner, egal wo in der Welt, versteht, dass das Bundeskriminalamt bei einem Gefahrenhinweis, der hochsensibel aus bestimmten Quellen kommt, nicht selbstständig eine Observation durchführen darf, nicht eine Personalie überprüfen darf, sondern ich das aus der Hand geben muss und dann nicht mehr Herr meiner Informationen bin. Das hat eine weitere Konsequenz für die möglicherweise anschließende Strafverfolgung, denn auch da sind möglicherweise verdeckte Maßnahmen erforderlich. Ich habe den Kreis der Wissenden deutlich erweitert durch diesen Wechsel der Kompetenz, wenn Gefahrenabwehr durch eine andere Institution als durch das BKA in solchen Fällen hochsensibler Hinweise. Ich habe ein Problem, dass dieser Blick auf die Strafverfolgung nicht geschieht. Und ich habe ein Problem, vielleicht sogar der Gefährdung der eigenen Kräfte im Rahmen der Strafverfolgung bei verdeckten Maßnahmen. Aber woher der Kreis der Wissenden ein ganz anderer geworden ist. All das sind taktische Überlegungen, die uns dazu geführt haben zu sagen, in diesen Fällen und nur in solchen hochsensiblen Fällen, und ich verweise nochmal auf die EU-Definition zum Terrorismus, die dies auch deutlich beschreibt und überhaupt nicht die Gefahr beinhaltet, dass wir beabsichtigen könnten, jeden vagen Hinweis aufzugreifen. Da heißt es nämlich, Anknüpfung an die Katalogtaten des 129a StGB, Begriff aus dem EU-Vertrag und aus dem EU-Rahmenbeschluss vom 13. Juni 2002, wenn Sie dazu bestimmt sind, diese Katalogtaten, die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durchdrohend mit Gewalt zu nötigen oder die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen des Staates oder einer internationalen Organisation zu beseitigen und erheblich zu beeinträchtigen und durch die Art ihrer Begehung und so weiter. Das ist die Definition. Darum geht es. Und in diesen Fällen möchte ich hochsensible Hinweise vor dem Hintergrund, dass Gefahrenabwehr und Strafverfolgung in einer Hand gehören, tatsächlich selbst auch bekämpfen, mit den Ländern gemeinsam. Und die Regelung, die Sie auch in der Begründung ja finden, sagt ja, dies ist eine Kannbestimmung, wenn es möglich ist zur Strafverfolgung. Das heißt, wir können im Einzelfall entscheiden, ob wir es übernehmen oder nicht. Sollte ein Land, das ist die weitere Vorstellung, die man auch haben könnte, bereits begonnen haben mit der Gefahrenabwehr, weil aus irgendeinem Grunde in Deutschland diese Information hochgekommen ist und hat bereits die Gefahrenabwehr begonnen, Natürlich muss das Bundeskriminalamt dann nicht einsteigen in diese Art von Gefahrenabwehr. Das heißt, hier sind alle Regelungsmöglichkeiten letztlich vorhanden. Die dritte Frage war von Frau Jertke, was die Befugnisse des BKA angeht. Ja, wenn ich Gefahrenabwehr ähnlich qualitativ gut machen will, wie es die Länder machen, dann brauche ich selbstverständlich den Befugniskatalog der Länder. Also muss ich ins Gefahrenabwehrrecht der Länder schauen und sehen, was dort an Befugnissen vorhanden ist. Eine andere Alternative gibt es ja im Grunde gar nicht. Also vor dem Hintergrund, ich sage nochmal, es geht um internationalen, globalen Terrorismus. Es geht um hochbrisante Gefahrenlagen. Wir sollten die Augen nicht verschließen, was die Anschläge in Madrid und in London gezeigt haben. Es geht um autonome Zellen, möglicherweise auch in Deutschland. London hat das deutlich gezeigt. An den Rändern gibt es möglicherweise autonome Zellen von scheinbar integriert in Deutschland lebenden jungen Menschen, die gedemütigt sind, deren Stolz verletzt worden ist und die in der Lage sind, sich so zu radikalisieren, dass tatsächlich dann auch entsprechende Straftaten stattfinden. Da sollten wir den Blick nicht verschließen. Und der Hinweis, der hier immer wieder erfolgt, auf die Orts- und Milieukenntnis, ich glaube, das sind auch die Erfahrungen der Länder. Wir haben große Probleme, in diese Milieus hineinzusehen. Dies ist ein Scheinargument. Das gilt im Bereich der allgemeinen Kriminalität. Aber welcher Beamte spricht denn Arabisch vor Ort? Wer hat denn Kontakt tatsächlich in diese Milieus hinein? Wer setzt denn verdeckte Ermittler ein? Wer hat den Hinweisgeber aus dem Milieu? Das ist eine Scheinargumentation. Und deshalb sage ich nochmal, wenn wir die internationale globale Kriminalität wirklich bekämpfen wollen, dann ist dies der Ansatz, der sich nur auf den internationalen Terrorismus bezieht, so wie ich es hier dargestellt habe. Und das kann man einfach gesetzlich regeln. Da reden die Länder ja selbstverständlich mit. Und ich sehe überhaupt nicht das Problem, dass dies zu entsprechenden Informationsverlusten führen kann oder dass wir dann nicht in der Lage sind, diese Fälle auch gemeinsam zu bewältigen. Vielen Dank.